your engine.
Drei Top-Prädikatsveranstaltungen im Bahnsport und dazu der Rückblick auf das Comeback der Formel 1 nach der Sommerpause. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. An diesem Wochenende, ja, an diesem Samstag gehen alle Blicke in ein kleines Dörfchen im Nordwesten der Niederlande, gar nicht weit weg von Groningen und damit auch ziemlich nah dran an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden befindet sich Aduard, ein kleines Klosterdörfchen mit einem sehr renommierten Grasbahnrennen. Und auf dieser spektakulären Grasbahn, da findet am Samstag das Finale der Europameisterschaft statt. Kenneth Kruse Hansen aus Dänemark ist der Titelverteidiger, aber auch ein starkes deutsches Kontingent ist in Aduard mit dabei, genau wie auch eine enorm stark einzuschätzende Abordnung aus England, beispielsweise mit James Shanes, der wieder zurückgekehrt ist, nachdem er zweimal Europameister geworden ist, dann aber eine zweijährige Verletzungspause hat hinnehmen müssen. Von den Deutschen ist Stefan Katt zum erweiterten Favoritenkreis zu rechnen. Der 46-jährige Routinier aus Neuwittenbeek in Schleswig-Holstein ist bereits mitten in den Vorbereitungen auf das Grasbahn-EM-Finale in Aduard.
Aduard, ganz heiße Track, ist, wer sie nicht kennt, Aduard hat ganz, ganz lange Geraden, ganz, ganz spitze Kurven, ist total tricky zu fahren, bringt mir aber all die Jahre Riesenspaß, bin da auch immer zu den offenen Rennen hingefahren und also da geht's morgen früh los. Dann hole ich meine Mechaniker ab und dann geht's ab nach Aduard.
Bereits seit dem offenen Grasbahnrennen in Melsungen laboriert Stefan Katt an einer Zerrung mit einer seiner Schultern. Wird's denn gehen oder wird dich das beeinträchtigen in Aduard beim Grasbahn-EM-Finale?
Du, Schulter ist okay. Ich bin in Herting damit gefahren. Ich habe es zum Anfang gemerkt, wenn sie nachher warm wurde, ging es. Beziehungsweise wenn ich im Fahrerlager war, hat's weh getan. Aber beim Fahren hat mich das nicht so beeinflusst. Und besser ist sie noch nicht, aber das wird schon hinhauen. Ich finde selten Ausreden an meinem Körper, eher an irgendwelchen anderen Sachen.
Am vergangenen Wochenende ist Stefan Katt Augenzeuge gewesen von einem denkwürdigen Auftakt zur Langbahnweltmeisterschaft. Auf der 1000-Meter-Bahn in Schesel, unweit von Bremen an der A1 gelegen, zog sich das Rennen nämlich sage und schreibe 6 3/4 Stunden hin. Die Ursache dafür waren 2 schwere Stürze von 2 Mitfavoriten. Zuerst hat es Andrew Appleton geschmissen, nachdem der mit Lukas Fienhage im Getümmel der ersten Kurve kollidiert ist. Und wenig später hat dann Daniel Spiller aus dem Fränkischen auf einer Rille Schub bekommen, Vortrieb bekommen und am Hinterrad eines Franzosen eingefädelt. Daniel Spiller musste auf der Bahn behandelt werden, im Rettungswagen sogar intubiert. Sowohl Appleton als auch Spiller sind nach Rothenburg ins Krankenhaus gekommen und dort sind beide mittlerweile schon wieder entlassen. Andrew Appleton mit einem Schlüsselbeinbruch und 2 gebrochenen Rippen und Daniel Spiller mit einer noch nicht näher beschriebenen Verletzung mit einem Handgelenk. Er ist damit glimpflich weggekommen, eingedenk der Bilder, die zunächst einmal deutlich Schlimmeres vermuten ließen. Die beiden Unfälle zogen Kritik an der Bahn nach sich. Manch einer hat gesagt, die Bahn sei zu hart rangenommen worden, weil am Samstag, dem Vortage, schon ein Lauf zur Flat-Track-Weltmeisterschaft auf dem Eichenring in Schesel gefahren sei. Das allerdings erwies sich dann doch als Trugschluss. Letztlich ist die Bahn ziemlich hart gewesen. An einigen Stellen haben sich Rillen rausgebildet. Aber Stefan Katt rückt das Ganze einmal in Relation.
Ich denke, es waren alles blöde Umstände. Die Bahn war meines Erachtens nach, ich habe es nur vom Heil gesehen, aber die war wie sonst und irgendwo zwischendurch kommen da Rillen rein. Die sind natürlich gefährlich oder geben ordentlich Schub. Und ich denke, dadurch ist halt der Unfall auch von Daniel Spiller passiert. Der Unfall mit Appleton, das war ein ganz normaler erste Kurve-Unfall. Das war ein bisschen Gerangel nach dem Start. Und das war nichts Wildes. Aber ich glaube nicht, dass der Veranstalter was verkehrt gemacht hat. Nein. Und die Sache mit der Flat-Track-Geschichte denke ich auch nicht, dass es die Bahn schlechter macht, weil die haben die Bahn vor den Flat-Trackern präpariert, festgemacht, hart gemacht und ich gehe nicht davon aus, dass es das, oder ich bin der Meinung, dass es nicht das Problem von den Flat-Trackern ist. Das waren einfach Rennunfälle. die passieren. Mensch, wir fahren mit 160 oder 80 da um so eine Bahn rum. Wer hat ein Rad und jeder gibt alles. Es war kein Kartoffelrennen, es war eine Weltmeisterschaft. Und da passiert sowas. Unser Sport ist nun mal, ich sag mal, mit der gefährlichste Motorsport, den es gibt. Und ich bin nur heilfroh, diese Infos, die ich heute bekommen habe von den Jungs, dass sie alle einigermaßen auf dem Damm sind. Und ja, weil gestern war ich echt schockiert. Nach dem Unfall mit Daniel, ganz schlimme Sachen befürchtet, aber glücklicherweise ist es doch so wahrscheinlich alles ein bisschen glimpflicher ausgegangen, wie gedacht.
Sehr ähnlich auch Caio Busch, der Wildcard-Fahrer, der mit seiner Leistung zufrieden war. Und ganz ähnlich sieht es auch Caio Busch, der Wildcard-Fahrer, auf seiner Heimbahn, denn er ist auf dem Eichenring früher groß geworden, hat das als Kind bereits mit angepackt und kennt den Bahnbelag aus der Insider-Perspektive.
Ja, prinzipiell bin ich eigentlich mit meiner Leistung relativ zufrieden. Ich denke, man hat schon gezeigt, dass man nicht komplett falsch am Platz war. Hatte leider zwei Ausfälle. Einmal im Kampf um 3, also um Platz 3 im ersten Lauf direkt, der Zahnriemen gerissen. Und im dritten Lauf hatte ich auch nochmal einen Zahnriemenriss. Ich meine, ohne die beiden Ausfälle wäre man vielleicht sogar im Halbfinale gewesen. Von da war es ein bisschen ärgerlich, aber sind trotzdem rundum eigentlich relativ zufrieden. Haben ein paar Sachen von mir aus geändert. Ich hatte ja im Team ein bisschen die Struktur geändert. Ich habe jetzt André Poulin noch bei mir wieder mit. Oder mal mit. Einfach zum Ausbilden, dass man nochmal jemand anders hat mit einer anderen Meinung. Ja, im Endeffekt sind wir rundum zufrieden. Ja, mit der Bahn, also ich meine, die Bahn, die Flatträger waren vorher halt schon drauf gefahren. Alle haben gejammert, dass die Flatträger gefahren sind, aber die haben damit gar nichts mehr zu tun gehabt, weil die abends nochmal einen Gräder genommen haben, die komplette Bahn gegrädert haben, die komplette Bahn gewalzt haben, getan und gemacht haben. Und in meinen Augen, und ich hatte mit ein, zwei anderen Fahrern auch gesprochen, war die Bahn halt top. Klar waren da ein paar Rillen drin, so wie wo Daniel dann auch reingefahren ist und gestürzt ist deswegen. Aber ich meine, das ist eine Sandbahn, wir fahren keinen Straßenmotorradrennen, wo man auf Asphalt fährt oder wo alles zu 100% glatt ist. Also ich meine, nachdem ich jetzt mein Comeback gegeben habe, die Bahnen sind ja alle viel, viel besser, wie sie früher waren. Also alle, die jetzt gejammert haben, die hätte ich gerne mal vor 15 Jahren in Schesel gesehen.
Das Rennen in Schesel wird zu einer erstaunlich leichten Beute für Erik Riss, der ehemalige Weltmeister, der in Mühldorf dieses Jahr die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, bleibt ungeschlagen. Nur im allerersten Lauf muss er kurz mal hinter Zach Wojcinek, dem amtierenden Weltmeister, herfahren. Das dauert aber auch nur 2 Runden. Dann ringt Erik Riss Zach Wojcinek nieder und alle anderen Läufe gewinnt er vom Start weg mit teilweise eklatant erdrückender Überlegenheit. Und das, obwohl Erik Riss immer noch unter den Folgen eines Augenleidens leidet, das ihn bereits seit nunmehr 3 Jahren begleitet. Er hat verschiedene Ärzte konsultiert. Er hat in Mühldorf die deutsche Meisterschaft gewonnen, nachdem er das halbe Jahr Pause hat machen müssen, die halbe Saison. Dann wieder eine Pause gemacht, ist vor Schesel nur einmal für den AC Landshut im Playoff der polnischen Liga gefahren. Und dann rammt Erik Riss die Konkurrenz in Schesel ungespitzt in den Boden.
Gut, ich wusste nicht wirklich, was ihr erwarten soll. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig hinweg über meine Probleme, aber die letzten 1-2 Wochen war alles okay und heute lief alles perfekt, hätte nicht besser laufen können.
Maximum,
ja? Ja, von dem her, ja, perfekt, bin erleichtert, dass es so gut lief, weil wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten soll, weil ich bin dieses Jahr kaum gefahren, die anderen sind alle die ganze Saison schon gefahren und ich war 3 Monate komplett weg oder über 3 Monate und dann bin ich 2 Rennen gefahren und dann wieder 5-6 Wochen gar nicht. Also ich sag mal, es war mental anspruchsvoller wie materiell oder körperlich. Das Mentale war die größte Herausforderung, aber...
Nicht einmal Dave Meyerink aus den Niederlanden kann da mithalten. Meyerink zählt auch in Aduard mit zu den Favoriten, denn der hat zuletzt fast alles gewonnen, wenn er bei deutschen Grasbahnrennen angetreten ist, beispielsweise auch im schnellen Schlosspark von Rastede. Meyerink war vorab als Favorit gehandelt worden auf Schesel, doch auch Dave Meyerink hat keine Chance gehabt gegen das überlegene Tempo von Erik Riss.
Ja, das war schön. Heute war die Bahn war gut. In meinen Series hat er 4-mal gewinnt, einmal einen dritten Platz, aber ja, direkt im Finale war super. Da war mein Goal heute.
Und dasselbe gilt auch für Chris Harris aus Cornwall in England, der Dritter wird, allerdings auch ganz klar konzedieren muss.
No, it was a tough meeting. It was always going to be tough, good feel, but no, happy to finish third, get on the podium. So we know better work to do. Knew Eric would be tough tonight, so it's quality rider. So we keep pushing and chasing him now.
Es sei ein hartes Rennen gewesen. Sie hätten im Vorfeld gewusst, dass Riss ordentlich schnell sein würde. Aber jetzt sei klar, dass man noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich hätte, um Riss bei den nächsten beiden Grand Prix jeweils in Frankreich wieder einfangen zu können. Er sei jetzt der Jäger, nicht mehr der Gejagte, und er würde zur Jagd auf Eric Riss blasen. Aber einfach sei das nicht. Andernorts, nämlich in Wolfslake, ist vor 2000 Zuschauern die Entscheidung in der deutschen Speedway-Einzelmeisterschaft gefallen, und zwar vorzeitig. An diesem Wochenende, am Sonntag, steigt in Stralsund im Paul-Greifzu-Stadion in der Hansestadt an der Ostsee der fünfte und letzte Durchgang der deutschen Speedway-Meisterschaft. Der Titel allerdings, der ist Norik Blödorn nicht mehr zu nehmen. Der 22-Jährige aus Schleswig-Holstein hat Wolfslake gewonnen und steht damit bereits einen Lauf vor Ende der Serie als alter und neuer deutscher Speedway-Meister fest. Auch deswegen, weil Kevin Wölbert, der vor Wolfslake noch Tabellenführer war, in Wolfslake gar nicht erst angetreten.
Also ich konnte nicht fahren, weil mein Sohn eingeschult wurde, und deswegen habe ich abgesagt. Wir haben eine MacPom-Einschulung am 22. und das war der Grund. Ne? Ansonsten hätte ich auch teilgenommen.
Eine Einschulung also steht der möglichen deutschen Meisterschaft im Wege. Ich kenne das von früher noch anders. Da bekamen wir eine Schultüte in die Hand gedrückt und los ging es da zu den Klassenkameraden und rein ins Klassenzimmer. Heutzutage ist da offensichtlich deutlich mehr geboten, sodass du deswegen gar nicht erst bei der DM hättest fahren können.
Ja, Norbert, da verstehe ich dich. So war das mit Sicherheit damals. Da hast man die Schultüte in die Hand gedrückt bekommen, und mit Sicherheit, weiß ich nicht, kann ich nachvollziehen. Heutzutage läuft das ein bisschen anders. Da nehmen halt die Eltern an dieser Veranstaltung teil, Oma, Opa, Familie halt. Das gilt für jedes Kind. Dementsprechend ist dann eine Halle gefüllt, wo sonst Karneval ist oder etc. oder sonst was, und die Kinder führen was vor und. Und hätte ich an so einer Veranstaltung nicht teilgenommen, das war bei meinem ersten Sohn genau das Gleiche, da lässt sich das aber vereinbaren, weil bei den Polen ist das nicht anders, da wird an diesem Tag auch kein Rennen gefahren. Bis auf in Berlin, wir in MacPom haben nun mal den 22. August leider immer Einschulung, und da muss man Prioritäten setzen. Also ich werde ganz bestimmt nicht mein Kind alleine da zur Veranstaltung schicken, geschweige meine Frau, und dann fehlt da ein Platz und derjenige bin ich dann, der nicht da ist. Und alle anderen Kinder haben komplett ihre Eltern und Familie vor Ort. Dementsprechend, nein, muss man Prioritäten setzen. Es gibt zwei Streichläufe. Ja, Norik ist jetzt trotzdem deutscher Meister. Glückwunsch, und sei es ihm gegönnt. Manche Sachen kann man im Leben nicht ändern. Und manches ist halt nur einmal im Leben, und darunter zählt halt auch Einschulung, genauso wie Geburt. Und so ist das natürlich, ne? Rennfahren kann ich jedes Mal. Deutscher Meister bin ich nur viermal geworden. Mit Sicherheit hätte ich mir das dieses Jahr gewünscht, ohne Frage, aber den Termin habe ich leider nicht gelegt. Der ist sehr, sehr doof. Der hat mich selbst Landshut berücksichtigt und, weil selbst die haben das vorher angesprochen, weil das in jedem anderen Land auch gang und gäbe ist, dass an Einschulung halt keine Rennen gefahren werden. Aber naja, wir Deutschen machen es halt immer trotzdem anders, ne?
Damit von 2 auf 4 Räder zur Formel 1. Da nämlich siegt McLaren-Pilot Lando Norris im ersten Rennen nach der Sommerpause, genau wie er es auch im letzten Rennen vor den Sommerferien getan hat. Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist in Zandvoort in den niederländischen Dünen vor Ort gewesen. Lando Norris, der Weltmeister, hat also den Grand Prix der Niederlande gewonnen. In einem packenden Rennen verweist er WM-Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze. Dabei dachten eigentlich alle, dass Teenager-Wunderkind Andrea Kimi Antonelli den WM-Titel quasi schon in der Tasche hätte. Jetzt aber auf beiden Seiten der Sommerferien ist plötzlich McLaren die tonangebende Kraft. Wird das noch was mit einer spannenden Saison? Ist McLaren nach der Sommerpause vielleicht sogar das Team, das es jetzt zu schlagen gilt, Inga?
Ja, das ist echt eine gute Frage, und die stellt sich jetzt sicher auch Mercedes selbst, denn die scheinen wirklich ihre Dominanz verloren zu haben. Der zweite Sieg von Lando Norris in Folge, und er sagt, wir bringen weiter Upgrades, wir sind im Kampf, weiter so, und jubelt, und das will heißen, er will ganz offensichtlich im noch vor wenigen Grand Prix für uns alle, für Kimi Antonelli und Mercedes so sicher geglaubten Titelkampf jetzt voll angreifen. Ist ein hartes Duell gewesen gegen Ferrari-Pilot Lewis Hamilton im Rennen. Ein starkes Überholmanöver gegen Antonelli und Norris kommt wie schon vergangenes Jahr mental stark und schnell aus der Sommerpause. Wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr dachten wir alle, ja, Oscar Piastri holt den Titel und dann Sommerpause und Lando Norris gibt Gas und hat am Ende den WM-Titel geholt. McLaren-Teamchef Andreas Seller sagt, Lando Norris zeigt mehr Selbstvertrauen und damit wird er jetzt mit guten Ergebnissen belohnt. Er ist, das vergessen wir alle immer mal wieder, wirklich aktuell der amtierende Formel-1-Weltmeister. Und auch wenn die Saison nicht so stark für ihn angefangen hat, er hat am Sonntag in den Niederlanden gewonnen von der Pole Position. Es war sein zweiter Sieg in Folge, aber auch erst sein zweiter Saisonsieg. Es war sein 13. Karrieresieg in der Formel 1 und den musste er sich schon auch hart erkämpfen. Er hat nämlich erstmal beim Neustart die Führung verloren und musste tatsächlich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes überholen. Norris ist zwar immer noch 83 Punkte hinter Antonelli, aber ernährt sich das Eichhörnchen sozusagen, er verkürzt den Rückstand. Und Andreas Seller lobt, er sagt, er zeigt jetzt mehr Durchsetzungskraft. Das Überholmanöver gegen Antonelli sei, so Seller, ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass Norris jetzt wieder mehr Selbstvertrauen hat. Und das gefällt Seller, dem Teamchef, natürlich. Er sagt, das zeigt sich nicht immer dadurch, dass man am aggressivsten fährt, sondern manchmal sei man, so Seller, auch selbstbewusst, wenn man sich denkt, weißt du, ich lasse mich jetzt nicht auf einen Kampf ein, weil ich den vielleicht verlieren kann. Es ist ein langes Rennen. Wir sehen uns am Ende der WM. Und dass das funktionieren kann, hat Norris ja schon gezeigt.
Wie kommt denn Lando Norris in der Zwischenzeit mit der neuen Fahrzeuggeneration zurecht?
Ja, offensichtlich inzwischen besser. Natürlich haben die McLaren-Upgrades ganz offensichtlich geholfen. Und Norris hat gesagt, dass er die neuen Autos schon schwer zu fahren findet und er seinen Fahrstil entsprechend anpassen musste. Und damit hat er sich auch so ein bisschen selbst gelobt, weil er gesagt hat, ja, ich habe mich umgestellt und der Fahrer kann trotzdem immer noch den Unterschied ausmachen. Und da gibt's wiederum ein Lob von Andreas Seller für Norris, dass er sagt, er fährt wie ein Champion, er verbessert sich ständig und das ist ein Prozess, der Anfang 2025 begonnen hat, als es bei Norris plötzlich Klick gemacht hat. Kommen wir noch ganz kurz zum anderen McLaren-Piloten, Oscar Piastri, über den auch kaum mehr jemand redet, was auch echt interessant ist. Wie gesagt, vergangenes Jahr bis die ganze erste Saisonhälfte war Piastri in aller Munde und jetzt wird er teilweise fast schon totgeschwiegen, habe ich das Gefühl. Platz 6 im Rennen, 32 Sekunden hinter Norris, langsamer Boxenstopp, der ihn auch noch ein bisschen mit Sicherheit einen Platz gekostet hat und Andrea Stella sagt, dass das nicht reflektieren würde, wie gut Piastri eigentlich unterwegs gewesen ist.
Bei Mercedes und ganz besonders bei Andrea Kimi Antonelli herrschte wahrscheinlich am Sonntagabend das große Wundenlecken, oder?
Ja, Antonelli ist sehr ernüchternd, würde ich jetzt mal sagen. Nüchtern ist er sicherlich auch, aber ernüchternd, er sagt, er hat ja zu Beginn der Saison 5 Rennen in Folge gewonnen. Das war ja eine Wahnsinnsserie, aber jetzt sagt er, wir sind ganz klar nicht mehr das schnellste Auto in der Startaufstellung. Wir sind vielleicht Zweiter oder gar Dritter, zumindest in Zandvoort. Und McLaren hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, so Antonelli, insbesondere seit Ungarn, seit dem großen Upgrade-Paket, was sie dort mitgebracht haben. Und Norris, der ja eben beim Neustart, gegen Antonelli den Kürzeren gezogen hat und ihn dann auf der Strecke überholt hat, der sagt, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich denke, wenn ich Kimi nicht überholt hätte beim Neustart, kurz nach dem Neustart überholt hätte, hätte ich das Rennen wahrscheinlich nicht gewonnen, so Norris. Er sagt außerdem, und da trägt er schon ordentlich auf, ausnahmsweise würde ich mir selbst mal ein wenig Anerkennung zollen. Ich habe das Gefühl, einen besseren Job zu machen als alle anderen. Ich denke, das kann auch den Ausschlag geben. Wir haben, so Norris weiter, jetzt sicherlich ein Auto, das in der Lage ist, sie zu schlagen, aber ich glaube, sie haben ein rundums leistungsfähigeres Auto als wir. Also da hören wir einen Lando Norris, der ganz offensichtlich in der Sommerpause einen Kurs in Selbstbewusstsein gemacht hat.
Wie geht's jetzt mit der Entwicklung weiter?
Das Ganze mit den Entwicklungen ist natürlich auch eingeschränkt durch den Cost Cap. Man könnte sagen, ein frühes Upgrade hat mehr Zeit, seine Wirkung zu entfalten. Im Laufe der Saison entwickeln die Teams die Autos, lernen sie aber auch besser kennen und haben dann natürlich auch mehr Möglichkeiten, mal hier oder da zu kopieren, zu gucken, was funktioniert bei den anderen. Ich sag nur Macarena Wing oder wie du sagst, Dönerspieß. Es geht dann natürlich auch darum, wie viel Geld man ausgegeben hat am Anfang. Es geht darum, wie viel Geld man vielleicht noch sozusagen in der Reservekasse hat. Mercedes hat definitiv mit dem schnellsten, besten Auto in die Saison gestartet, hat die ersten 6 Grand Prix gewonnen. Aber Toto Wolff hat wohl angedeutet in Zandvoort, dass man jetzt nicht die Freiheiten hat, noch weiter in größere Upgrades zu investieren. Und Andrea Stella bezweifelt das. Der sagt, er sei sich ziemlich sicher, dass Mercedes da noch schon einiges in der Hinterhand habe. Jetzt kommen wir zu den ADUO. Additional Development and Upgrade Opportunities, und die sind jetzt von der FIA veröffentlicht worden. Mercedes darf Motor-Upgrades vornehmen, obwohl sie einen deutlichen Vorsprung in der Fahrer- und Teamweltmeisterschaft haben. Aber die FIA kam zu dem Schluss, dass Red Bull, Vierter aktuell in der Gesamtwertung, bislang ohne Sieg, trotzdem den stärksten Motor bzw. die stärkste Antriebseinheit haben. Und deswegen darf jetzt Mercedes eine zusätzliche Motorentwicklung vornehmen und eine weitere im kommenden Jahr, 2027, das Ganze verschwunden auch mit der Erhöhung des Cost Caps und der Prüfstandtests. Und das ist natürlich für Mercedes ein Riesenvorteil. Und da geht ja auch immer hinter den Kulissen, sagt Red Bull, wir sind nicht das schnellste Auto, wir sind nicht der stärkste Motor. Mercedes sagt, wir sind es auch nicht. Aber Fakt ist, ADUO gewährt den Herstellern der Antriebseinheiten zusätzliche Upgrades, wenn die Leistung des Verbrennungsmotors, ICE, über einen festgelegten Bewertungszeitraum hinweg mindestens 2% unter der des leistungsstärksten Motors in der Formel 1 liegt. Der erste Bewertungszeitraum endete nach Kanada im Mai, der zweite nach Ungarn Ende Juli. Und das Ganze soll verhindern, dass ein Hersteller einen Vorteil erlangt, ohne dass die Konkurrenz darauf reagieren kann. Das ist sozusagen so ein bisschen ein Einbremsen, ob man es mag oder nicht. Aber laut dieser Messungen lag Mercedes im ersten Zeitraum im Bereich von 2-4%, während Audi, Ferrari, Honda über 4% lagen. Und die bekommen also quasi 2 zusätzliche Homologations in diesem Jahr und 2 weitere im kommenden Jahr. Mercedes beliefert, das muss man auch sagen, 4 Teams mit Motoren, Ferrari 3 und Audi und Honda jeweils 1. Red Bull wurde nicht erwähnt, und das bestätigt eben, dass laut FIA ihr Motor und auch der vom Schwesterteam Racing Bulls, entwickelt und gebaut von Red Bull Powertrains mit dem Namen Ford, offenbar der Maßstab für die Saison ist.
Max Verstappen fliegt bei seinem letzten Heimrennen schon in Runde 1 ab auf noch feuchter Bahn. Zeigt der Crash auch, dass Max Verstappen mit dem Red Bull derzeit echt bis ans Limit gehen muss, viel riskieren muss, um überhaupt mitfahren zu können?
Ja, klar, der wollte natürlich vor den über 100.000 seiner Orange Army alles geben. Zum Zandvoort-Abschied, zum Abschied seines Heim-Grand Prix, ist ja klar. Aber ich würde mal sagen, damit hat er ihn eine Schocksekunde serviert. Auf der nassen weißen Linie innen in der letzten Kurve direkt zu Rennbeginn ist er gerutscht, hatte Pech, ist echt heftig oben links in der Steilkurve in die Mauer gekracht, hat aber direkt gefunkt, ich bin okay, klang aber ganz schön kleinlaut. Das konnte man ihm anhören, wie enttäuscht, wie frustriert er war. Wir haben ja drüber gesprochen, das Wochenende hat gut für ihn begonnen mit der Bekanntgabe, dass er bis Ende 2030 bei Red Bull verlängert hat. Vielleicht wollte er einfach zu viel. Vielleicht hat er einfach alles geben wollen und dann kann sowas passieren. Wobei, ich muss sagen, solche Fehler kennen wir eigentlich von ihm nicht.
Bei Mercedes hat es Stallorder gegeben. George Russell, der ja immerhin den Sprint gewonnen hatte, musste Kimi Antonelli vorbeilassen.
Ja, auch dazu kann man stehen, wie man will. Mercedes-Boss Toto Wolff hat erklärt, dass beide Fahrer ohne den Positionswechsel quasi zur Zielscheibe für Hamilton geworden wären. Russell wäre, so sagen sie, hinter Hamilton, der ja Vierter geworden ist, zurückgefallen. Hätte er während der Safety-Car-Phase auch einen Boxenstopp eingelegt. Das Team sagt, der Platztausch hätte ihnen die bestmögliche Chance geboten, den zweiten Platz an einem Tag zu verteidigen, an denen ihnen einfach das Tempo zum Sieg gefehlt hat. George Russell sagt, dass das schon alles okay war so, dass alle profitiert hatten. Er lag gegen Ende des Rennens auf Platz 2. Antonelli hatte frischere, weiche Reifen, hat schnell aufgeholt und hatte zwei Ferraris hinter sich. Also sagen die alle hätten profitiert von einem Boxenstopp während der virtuellen Safety-Car-Phase, während Russell draußen geblieben ist, und damit waren seine Reifen halt älter. Deswegen hätte Mercedes über Funk gesagt, bitte die Autos zu tauschen, um dann quasi nicht weiter um diese Platzierung, die sie hatten, zu kämpfen. Russell ist der Anweisung nachgekommen, obwohl er zuerst hinterfragt hat, warum das nötig ist. Und er sagt dann danach, naja, Kimi war sowieso vor mir, er hat es verdient, vor mir ins Ziel zu kommen. Natürlich will jeder im Rennen um jeden Platz kämpfen, aber bei diesem Tempo und mit seinen neuen Reifen hätte er mich wahrscheinlich sowieso überholt. Es war die richtige Entscheidung, sagt Russell, ich bin froh, auch auf dem Podium zu stehen. Und Antonelli sagt, ja, also es hat mir natürlich das Leben leichter gemacht. Es war eine großartige Teamleistung. Und klar ist das für den Fahrer immer hart. Aber Toto Wolff hat das Ganze verteidigt. Alles völlig normal. Wir hätten es umgekehrt auch gemacht, sagt er. Das weiß ich jetzt nicht, ob sie das gemacht hätten, weil man natürlich auch auf die WM schaut und auf den Punktevorsprung schaut, den Kimi Antonelli mit 59 Punkten Vorsprung vor Russell und Lewis Hamilton jetzt hat. Weil die beiden sind jetzt punktgleich. Mit 183 Zählern. Antonelli 242.
Lewis Hamilton im Ferrari ist Vierter geworden, aber der hatte sich doch auch Hoffnungen aufs Treppchen gemacht, oder?
Ja, der liebe Lewis Hamilton. Die Engländer haben den schönen Spruch, he wears his heart on the sleeve. Der sagt halt einfach in dem Moment raus, was er denkt. Und der der sagt das auch im Funk. Und ich glaube, für den Lewis, auch für andere Fahrer, wäre es manchmal besser, wenn nicht jeder Funkspruch auch raus in die Fernsehstationen gepostet oder rausgesendet wird, sondern die auch mal alleine in den Funk reingrummeln können und ihr Team beschimpfen können, ohne dass wir das alles hören. Hamilton hat nämlich gesagt, dass er auf dem Podium hätte stehen können, wenn Ferrari schneller gehandelt hätte und ihm vor Teamkollege Charles Leclerc an die Box gebracht hätte. Er hat Ferrari gesagt, dass er mit einer anderen Reifenstrategie schneller sei als Leclerc. Das Team hat aber eine Runde gewartet, hat dann Leclerc an die Box geholt. Hamilton hat dann gefunkt, lasst uns doch nicht ein potenziell besseres Ergebnis verlieren. Und als dann Leclerc an der Box war und Hamilton sich dran gemacht hat, Russell einzuholen, hat Hamilton dann nur gefunkt, große Zeitverschwendung, Jungs, gut gemacht. Und das klang natürlich sehr sarkastisch. Im Nachhinein hat er dann gesagt, ich bin hier zum Gewinnen. Ich glaube fest daran, dass dieses Team gewinnen kann. Wir konnten das Rennen nicht gewinnen, aber um eine Meisterschaft zu gewinnen, muss man jeden Punkt sammeln. Und das war in den letzten Rennen halt mit Strafen und sonstigen Sachen schwierig. Dann habe ich heute auch noch hinter Charles Sekunden verloren. Und das hat meiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, so Hamilton. Später hat er dann gesagt, ein paar Tage später, ich habe mir einige meiner Kommentare nochmal angehört. In der Hitze des Gefechts kann Frust zum Vorschein kommen, besonders wenn einem was so sehr am Herzen liegt wie mir. Das war aber nicht meine beste Seite. Ich übernehme die Verantwortung. Ich werde mich bessern. Also hat dann auch noch das Team gelobt in Instagram für seine Arbeit, für das Werk, für die Upgrades, für die Verbesserung des Autos. Und er glaubt an das Team, sagt er, und auf an alles, was Ferrari für die Zukunft aufbaut.
Immerhin einsichtige Worte von Lewis Hamilton.
Ja, und dann fügt er noch hinzu, die Richtung ist klar, der Glaube ist da, der Kampf ist definitiv noch nicht vorbei. So Hamilton.
Audi fährt auch noch mit, das vergisst man immer so erfolglos, wie die ehemalige Saubermannschaft ist. Jetzt hat Nico Hülkenberg es mal geschafft, auf Rang 8 WM-Punkte für die Neulinge aus Bayern zu holen.
Ja, das muss man erwähnen, das war wirklich ein guter Job. 16 Punkte hat das Team jetzt, Audi als Mannschaft. 5 weniger nur als Haas auf Rang 7 der Teams. Sie schauen nach vorne, sie wollen aufholen. Nico Hülkenberg bestätigt das auch. Der sagt, die Punkte sind wichtig. Sie zeigen, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Und ich denke, vor allem können die sehr, sehr dankbar sein. Denn in der ersten Runde sind sie wirklich haarscharf einem Riesencrash entkommen. Das hätte wirklich heftig sein können. Und dann auch noch unter Teamkollegen. Max Verstappen hat vorne gecrashed. Gabriel Bortoleto hat eingelenkt und hat sich auch gedreht. Und der heranrasende Nico Hülkenbecker, war ja überall Reifenqualm und Trümmerteile flogen rum. Und der reinrasende Nico Hülkenberg hat wirklich seinen ganzen Renninstinkt nutzen müssen, um auszuweichen. Blitzschnell, super reagiert und hat dann nur gefunkt, oh ja, ich hätte ihn fast geteabohnt, also ich wäre ihm fast in die Seite reingefahren. Dann Unterbrechung, Neustart. Hülkenberg hat sich tatsächlich sehr gut vorgearbeitet, von 12 auf 8, starke Überholmanöver gezeigt und dafür gab es auch das Lob von Teamboss Alan McNish. Ich bin gespannt, ob die Audianer auch in Monza wieder punkten können. Jetzt ist kurz Pause und dann geht's in den Temple of Speed.
Inga Stracke, vielen Dank für dein waches Auge beim Formel-1-Rennen in Zandvoort. Die Formel 1 hat eine Woche Pause, dann geht es weiter nach Monza. Wir allerdings kümmern uns jetzt mit voller Kraft um die Langbahn, um die Grasbahn-Europameisterschaft in Adelboden und schauen natürlich auch nach Stralsund auf Finale der deutschen Einzelmeisterschaft im Speedway. Das werden dann zwei Themen sein, die ihr in der kommenden Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, hören werdet. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.